Seit Beginn des Iran-Krieges vor gut 5 Monaten steht die Straße von Hormus stark im Fokus. Denn die Meerenge an der Einfahrt zum Persischen Golf gilt als beinahe unverzichtbar für den Transport von Rohöl und Erdgas. Neben der Straße von Hormus gibt es eine Reihe von Handelsrouten mit zentraler Bedeutung für die Weltwirtschaft. Wir haben das Thema in dieser Woche vertieft, mit einem Blick auf den Suezkanal in Ägypten, Chinas neue Seidenstraße oder auch die Nordwestpassage nördlich von Kanada. Zum Auftakt hat unser Südafrika-Korrespondent Stefan Überbach auf das Kap der Guten Hoffnung geschaut und berichtet, inwieweit der Seeweg vom Konflikt um die Straße von Hormus profitiert.
Schon seit einiger Zeit nimmt der Schiffsverkehr rund um das Kap der Guten Hoffnung spürbar zu. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Viele Tanker, Frachter und Containerschiffe machen wegen der ständigen Attacken der Houthi-Miliz aus dem Jemen einen weiten Bogen um den Suezkanal und das Rote Meer. Und wegen des Konflikts zwischen den USA und dem Iran meiden sie auch die Straße von Hormus. Inzwischen gehört die Ausweichroute rund um Afrika wieder zu den am meisten befahrenen Seestrecken der Welt, obwohl sie einen Umweg von rund 6000 Kilometern und eine etwa 2 Wochen längere Fahrzeit bedeutet. Von dem steigenden Verkehrsaufkommen dürfte auch Südafrika profitieren, glaubt Staatspräsident Cyril Ramaphosa.
Well, in the end, whenever there's turmoil around the world,
immer wenn irgendwo auf der Welt Unruhen herrschen, zeigt sich der globale Süden als gute Ausweichmöglichkeit. Südafrika wird allen Waren und Schiffen die sichere Durchfahrt gewähren. In dieser Hinsicht ist unser Land verlässlich und stabil. Aber sind die südafrikanischen Häfen überhaupt in der Lage, den erhofften Ansturm zu verkraften? Experten haben da angesichts der maroden Infrastruktur erhebliche Zweifel. Una Tisonti, der Vorsitzende von Südafrikas Maritimer Wirtschaftskammer, sagte dem Nachrichtenkanal SABC:
Honestly, at this stage, I don't think we would be able to handle.
Ganz ehrlich, in dieser Phase, ich glaube nicht, dass wir ein so hohes Verkehrsaufkommen bewältigen können. Es besteht zwar das Potenzial, zumindest einen Teil davon abzufangen, aber ein hohes Verkehrsaufkommen bringt auch all diese Dinge wie Schiffsnotfälle oder Pannen mit sich. Und als Land fehlt uns schlicht eine ganze Reihe notwendiger Fähigkeiten, um so etwas anzuziehen. Dazu gehören etwa unsere begrenzten Kapazitäten bei der Bergung oder Schleppdienste für havarierte Schiffe. Das für die Häfen zuständige Staatsunternehmen Transnet dagegen fühlt sich gut gerüstet. Zwar habe man noch keine ungewöhnliche Steigerung bei den Anfragen nach Liegeplätzen registriert, aber im Fall der Fälle sei man darauf vorbereitet, schnell neue Lotsen und Schlepper einsetzen zu können. Im aktuellen Hafenreport der Weltbank allerdings, der vor allem die Effizienz bei der Abfertigung unter die Lupe nimmt, liegt Kapstadt, einer der größten Containerterminals in Afrika, abgeschlagen auf dem letzten Platz. Durban und Port Elizabeth schneiden kaum besser ab, weil Kräne, Computersysteme und andere Hafenanlagen veraltet sind, Ersatzteile fehlen, das Schienennetz nicht funktioniert und zu wenig qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. Die Folge? Schiffe müssen auf Tage oder sogar wochenlang warten, bis sie anlegen und entladen werden können. Timothy Walker vom renommierten Institut für Sicherheitsstudien in Pretoria sagte dem Radiosender 702:
A lot of ships are unlikely to dock in our ports.
Viele Schiffe werden wahrscheinlich gar nicht in unseren Häfen anlegen, selbst wenn sie Dienstleistungen aus Südafrika benötigen würden. Wenn sie Treibstoff aufnehmen müssen, werden sie das eher in Mauritius oder Namibia tun. Viele Schiffe werden vermutlich einfach ihre Passage um das Kap fortsetzen. Das Fazit für den Moment: Zwar sind wegen der Krisenherde im Nahen und Mittleren Osten deutlich mehr Schiffe auf der Kaproute unterwegs. Aber wegen der maroden Hafeninfrastruktur ist ungewiss, ob Südafrika diese wirtschaftliche Chance nutzen kann. Una Tisonti von der Maritimen Wirtschaftskammer sagt es so:
It's going to be another missed call with our current status as a country.
Angesichts des aktuellen Entwicklungsstands unseres Landes dürfte das eine weitere verpasste Gelegenheit sein.
Das war unser Südafrika-Korrespondent Stefan Überbach. Vom äußersten Süden des afrikanischen Kontinents geht es in den Norden. Dort in Ägypten liegt der gut 160 Kilometer lange Suezkanal. Der gilt seit seiner Einweihung vor mehr als 150 Jahren als einer der wichtigsten Schifffahrtswege überhaupt auf dem Globus. Aber der Transport auf dem Kanal wurde im Laufe seiner Geschichte immer wieder mal beeinträchtigt, berichtet unser Korrespondent Jürgen Striak aus Kairo.
Wie wichtig der Suezkanal für die Weltwirtschaft ist, zeigen nicht nur die Krisen und Kriege in der Region, sondern auch Havarien wie die mit dem Containerschiff Ever Given. 2021 verkeilt sich der riesige Frachter während eines Sturms zwischen den Ufern. Erst nach einer Woche kann er aus der Fahrrinne entfernt werden. Osama Rabia, der Leiter der Kanalbehörde, war damals nicht nur erleichtert, sondern auch stolz auf die technische Meisterleistung.
Das ist das erste Mal weltweit, dass ein Containerschiff aus solch einer misslichen Lage befreit wurde, ohne es vorher zu entladen.
Der Rückstau von rund 400 Schiffen löst sich erst nach mehreren Tagen auf. Bis dahin sind wichtige globale Lieferketten unterbrochen. In deutschen Supermärkten tauchen Infotafeln auf, die das Fehlen von Waren auf die Havarie schieben. Bis zu 15% des weltweiten Handels werden über den Suezkanal abgewickelt. Das sind pro Jahr Waren im Wert von mehr als 1 Billion US-Dollar. 30% der weltweiten Containerfracht passieren den Kanal. Doch dieses Transportvolumen ist empfindlich. Die Covid-Pandemie, der Ukraine-Krieg, jemenitische Houthi-Angriffe im Roten Meer, Piratenüberfälle am Horn von Afrika oder die Blockade der Straße von Hormus. Ereignisse dieser Art beeinträchtigen den Betrieb des Suezkanals gravierend. Das war seit seiner Einweihung 1869 nie anders. Der Suezkanal ist die drittgrößte Devisenquelle Ägyptens. Jede Kanalkrise schadet dem Staatshaushalt, so auch jene, die im Zusammenhang mit dem Gazakrieg entstehen. Allein in dem Zeitraum eines Jahres ab Juli 2024 sinken die Einnahmen um 45%. Aber Osama Rabia, der Chef der Suezkanalbehörde, bleibt optimistisch.
Ich hoffe, dass 2026 besser wird als die beiden Jahre davor. Auch wenn wir das Niveau von 2023 nicht sofort erreichen, es wird besser werden.
Jürgen Striak aus dem ARD-Studio Kairo hat über das Auf und Ab der Schifffahrt im Suezkanal berichtet. An einer ganz anderen Handelsroute arbeitet China seit vielen Jahren. Mit der sogenannten Neuen Seidenstraße will die asiatische Wirtschaftsmacht einen Land- und Seeweg von China bis nach Europa etablieren. Einer der Ausgangspunkte für die Neue Seidenstraße ist die Stadt Xi'an in Zentralchina. Unser Korrespondent Maximilian Seib war dort.
Es ist ein Schauspiel, wie es in einem deutschen Theater undenkbar wäre. Echte Kamele laufen über die Bühne, wenig später ein Rudel Wölfe. In einem Theater in Xi'an wird die Geschichte der alten Seidenstraße inszeniert, die Karawanen der Händler, auch die wilden Tiere, denen sie begegneten. Die einstündige Show will zeigen, wie gefährlich, aber auch wie erfolgreich die historische Seidenstraße war. Das Spektakel beeindruckt die Besucher.
Auf der Seidenstraße hatten es unsere Vorfahren echt schwer. Der heutige chinesische Aufschwung basiert auf ihren Bemühungen.
Rund 1700 Jahre lang bis ins 15. Jahrhundert war die historische Seidenstraße ein wichtiges Netz aus Handelsrouten von China bis in den Nahen Osten und ans Mittelmeer. Xi'an war dabei lange der Startpunkt und ist es heute in gewisser Form wieder bei der neuen Seidenstraße. Denn aus Xi'an fahren Güterzüge unter anderem nach Europa. In gut 2 Wochen transportieren sie Waren von hier bis nach Duisburg schneller, als es zum Beispiel mit Containerschiffen geht. Eine, die Transporte organisiert, ist die Logistikerin Chang Chen.
Die China-Europa-Route läuft in letzter Zeit richtig gut. Kunden fragen mich, ob ich dort noch Kapazitäten frei habe. Im Vergleich zur China-Russland-Route war sie vor allem in den letzten 1-2 Monaten eine sehr gute Option.
Das liege vor allem an der schwächelnden Wirtschaft in Russland, so die Logistikerin Chang Chen. China ist Russlands wichtigster Wirtschaftspartner und liefert vieles, was demokratisch regierte Staaten nicht mehr liefern. Dafür bekommt Peking günstiges Öl und Gas. Vor den Toren des Güterbahnhofs reihen sich die Lkw, einige mit neuen E-Autos beladen, andere mit Elektronik oder Maschinen. All das kommt in die Containerzüge. In Xi'an hat sich rund um den Güterbahnhof eine eigene Stadt in der Stadt gebildet. Chang Chen sagt, ohne das Drehkreuz Xi'an könnte ihre Logistikfirma einpacken.
Für uns ist die neue Seidenstraße eine Verbindung. Sie ermöglicht es uns, die Nachfrage zu befriedigen. Die Seidenstraße ist eine Brücke zwischen Ländern.
Doch einige Länder schauen mittlerweile kritisch auf die entstandenen Abhängigkeiten. Manche Staaten können ihre Kredite nicht zurückzahlen. China hat an Einfluss gewonnen. Fraglich ist aber auch, ob sich die Initiative für Peking langfristig wirtschaftlich lohnt. Mittlerweile setzt die chinesische Führung vor allem auf Energie- und Industrieprojekte, also Bereiche, die schneller Erträge versprechen als Häfen oder Bahnlinien. Die Transportwege schaffen aber Flexibilität. Das zeigt sich beim Thema Iran-Krieg. China ist der wichtigste Handelspartner des Iran, macht trotz Sanktionen weiter Geschäfte mit dem Regime in Teheran. Was durch die Blockade der Straße von Hormuz nicht über den Seeweg gehe, das laufe teilweise über Züge, sagt Logistikerin Chang Chen.
Um ehrlich zu sein, ist die Bahnstrecke von Xi'an in den Iran derzeit extrem beliebt. Es ist fast unmöglich, einen Platz zu ergattern. Die Plätze sind heiß begehrt, innerhalb von Sekunden ausverkauft.
Zurück im Theater von Xi'an. Am Ende des Stücks erklärt der Erzähler, das historische Handelsnetz habe China mit der Welt verbunden und großen wirtschaftlichen Erfolg gebracht. Der Blick auf die alte Seidenstraße, er ist hier gleichzeitig auch Propaganda für die neue.
Maximilian Seib über Chinas neue Seidenstraße. Wenn es um zukünftige Handelsrouten geht, gerät auch immer wieder die sogenannte Nordwestpassage im Arktischen Meer nördlich von Kanada in den Blick. Unser Korrespondent Martin Ganselmeier geht der Frage nach, ob der Schifffahrtsweg tatsächlich schon bald viel befahren sein dürfte.
Die Nordwestpassage, die im Norden Kanadas den Atlantik und den Pazifik verbindet, galt lange Zeit als gefährlichste Schiffsroute der Welt. Berühmt-berüchtigt die gescheiterte Expedition des britischen Kapitäns John Franklin Mitte des 19. Jahrhunderts. Seine beiden Schiffe blieben im Eis stecken, 130 Männer an Bord starben an Unterkühlung, Hunger und Skorbut. Erst 1906 gelang dem norwegischen Polarforscher Roald Amundsen die erste Durchfahrt. In den nächsten 100 Jahren schafften dies gerade mal 69 Schiffe. In den vergangenen 5 Jahren waren es dagegen, begünstigt durch den Klimawandel und schmelzendes Eis, bereits mehr als 100 Schiffe. Die Nordwestpassage also eine künftige Handelsroute für die Schifffahrt? Die Polarexpertin Gabriela Grecius von der US-Denkfabrik Arctic Institute hält dies für vollkommen unrealistisch.
I don't see it actually as realistic at all.
Tatsächlich wird die Durchfahrt aufgrund des schmelzenden Eises eher schwieriger. Mal schmilzt das Meereis, dann gefriert es wieder. Ständig verändert sich die Strömung. Das macht die Navigation für Schiffe noch herausfordernder als früher.
Wäre die Nordwestpassage eine weniger riskante Seeroute, könnte sie die Entfernung zwischen den Häfen in Tokio und New York um mehr als 4000 Kilometer verkürzen. Doch die Gefahr, im Treibeis stecken zu bleiben oder gar zu verunglücken, ist für Handelsschiffe zu groß, sagt Polarexpertin Grecius.
Was würde nach einem Unglück passieren? Es gibt keine Infrastruktur, um auslaufendes Öl zu beseitigen. Oder man steckt fest und braucht einen Eisbrecher, der weit weg ist. Das kostet viel Geld und hohe Versicherungsprämien für Unternehmen.
Schon jetzt warnen Arktikforscher vor wachsenden Gefahren für die Umwelt. Die ökologischen Folgen von auslaufendem Öl oder chemischen Substanzen wären eine jahrzehntelange Belastung auch für die einheimische Inuit-Bevölkerung. Doch auch geopolitische Gründe verhindern, dass die Nordwestpassage in den nächsten Jahrzehnten zu einer attraktiven Schifffahrtsroute wird. Für Kanada ist die Nordwestpassage kanadisches Hoheitsgewässer, in dem seit Urzeiten die einheimischen Inuit leben. Dagegen sehen die USA, China und europäische Länder die Passage als internationale Wasserstraße, die 2 Ozeane verbindet und für alle frei befahrbar sein muss. Dieser Streit ist bis heute ungelöst. Seit 1988 gibt es jedoch zwischen Kanada und den USA eine Art Stillhalteabkommen, erklärt Arktik-Expertin Grecius. Leitgedanke, wir stimmen überein, dass wir uns nicht einig sind.
Die USA fragen Kanada vor einer Durchfahrt stets um Erlaubnis. Und Kanada sagt immer ja. Damit bekommen die Amerikaner in der Praxis, was sie wollen, ohne Kanadas Auffassung anzutasten.
Dieser Kompromiss funktioniert seit fast 40 Jahren. Doch das wachsende Interesse Chinas und Russlands an der Nordwestpassage könnte den Status quo in Frage stellen. China plant eine arktische Seidenstraße und fordert wie die USA freie Durchfahrt durch die Nordwestpassage. Dagegen argumentiert Russland ähnlich wie Kanada, weil Russland seinen eigenen arktischen Seeweg entlang der russischen Nordküste als sein Hoheitsgewässer betrachtet. Geopolitisch umstritten und gerade wegen des schmelzenden Eises eine immer noch gefährliche Route. Die Nordwestpassage wird auf absehbare Zeit keine neue Autobahn für Schiffe werden.
Kanada-Korrespondent Martin Ganselmeier mit einem Blick auf die Nordwestpassage zum Abschluss unserer Reportagereihe über globale Handelswege.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.